Wir hoffen, dass es stimmt, dass wir dem Herrn Dank sagen, in jeder Lage, unter allen Umständen, auch dann, wenn es nicht so ist, wie wir es gerne haben möchten, denn dann ist es am schwersten. Aber gerade dann kommt es darauf an, dass wir es tun können. Wenn alles nach unserem Willen und Wohlgefallen geht, dann können wir sehr leicht jubeln und preisen, fröhlich sein. Aber wenn es mal nicht so geht, was dann? Dann kommt die Prüfung über uns und lasst uns den Herrn um Gnade bitten, dass wir die Prüfungen bestehen und dass sich Gottes Wort an uns erfüllt. Saget Gott Dank für alles in jeder Lage, denn so will er es haben. Als das erste Lied gesungen wurde von dem Kreuz und von der Dornenkrone, musste ich in der Tat an 1. Mose 3 denken, als der Herr dort den Ackerboden verfluchte und sagte, Dornen und Distel soll er tragen und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Diesen Fluch, den der Herr dort ausgesprochen hat, von Dornen und so weiter, den hat er dann, als er auf Erden war, selbst auf sich genommen und man hat ihn mit einer Dornenkrone gekrönt, ihn verspottet und verhöhnt. Aber gerade da ist doch offenbar geworden, dass er den Fluch von uns genommen und den Segen Gottes neu auf uns kommen ließ. Als ich gestern Abend sah, was hier mit unserem geliebten Bruder aus der Sowjetunion geschah, dachte ich an einiges in der Heiligen Schrift, an übernatürliche Dinge, die Gott gewirkt hat, besonders im Leben eines Saulus, der zum Paulus wurde. Ehe wir kurz darauf eingehen, lasst mich noch Bezug nehmen auf Epheser 5, auf das Wort, das uns gelesen wurde, Epheser Kapitel 5. Und es tut einfach so gut, wenn betont wird, dass die Worte nicht nur damals an die Gemeinde zu Ephesus gerichtet wurden, sondern an alle Gläubigen zu allen Zeiten, in allen Ländern, in allen Städten, wo immer sie sich befinden mögen. Gottes Wort ist für Gottes Volk zu allen Zeiten und gilt gleichermaßen. Amen. Wohl dem, der es aufnehmen kann, glauben und auch ausleben mit Gottes Hilfe. Speziell Vers 15. Achtet also genau darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage sind böse. Wer weise ist, so steht's im Propheten Micha, der schweigt. Wer weise ist, hält seine Zunge im Zaum. Denn oft können wir nicht zurücknehmen, manchmal auch nicht gut machen, was wir mit Worten anrichten. Aber wenn es darum geht, Zeugnis von der Gnade Gottes abzulegen, von dem zu reden, was Gott getan hat, dann sollen wir reden und nicht schweigen. Man muss wissen, was gesagt werden kann und was nicht gesagt werden braucht. Man muss jedes Mal die Kosten überschlagen. Ob das, was wir sagen, anderen zum Segen wird oder ob es ihnen schadet. Ob wir sie auferbauen oder zerstören. Ob wir helfen oder das Gegenteil erreichen. Immer das Rechte zur rechten Zeit. Achtet also genau darauf, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit auskauft, denn die Tage sind böse. Die Tage sind wirklich böse, so waren sie noch nicht wie sie jetzt sind. Die Gottlosigkeit hat Überhand genommen und man kann in einschlägiger Literatur nachlesen, wie sogar Gott angetastet wird. Und ich denke besonders an unsere deutsche Theologin Frau Sorge, die sich Sorge darüber macht, dass Gott nicht weiblich, sondern männlich ist, die das so beanstandet bis zum geht nicht mehr und meint, wir brauchten einen Frauengott, eine Theologin. Man tastet sogar Gott an. Das muss man sich mal vorstellen. Die Grenzen sind alle längst überschritten. Jedes Maß ist voll. Nur um der Auserwählten willen hat Gott noch nicht den Zorn hereinbrechen lassen. Er will, dass die Letzten herausgerufen werden. Da lässt sich, wo war's? Irgendwo in den skandinavischen Ländern, ein Psychologe und ein Pfarrer trauen. Das muss man sich überlegen. Es ist schlimmer als Sodom und Gomorra. Schlimmer, als es je auf Erden war. Eine Geschmacklosigkeit bis zum geht nicht mehr. Und wie gesagt, man tastet sogar den allmächtigen Gott an. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann noch das Argument, ja, ich möchte es ja gar nicht sagen, es ist einfach zu absurd, solche Dinge überhaupt in den Mund zu nehmen. Aber wir sind dem Herrn dankbar, dass er Menschen hat, die Ehrfurcht vor ihm und seinem Worte haben.
Amen.
Menschen, die ihm zur Verfügung stehen, die ihm glauben und vertrauen und sein Wort als heilig und verbindlich betrachten. Und so wie Gott ist, so ist es uns recht.
Amen.
Und möge er nur aus uns solche Menschen machen, die auch ihm angenehm würden.
Amen.
Das sei unser aller Bestreben und Gebet. Auch die nächsten Verse sind wichtig, nämlich Vers 17. Darum zeigt euch nicht unverständig, sondern sucht zu verstehen, welches der Wille des Herrn ist. Gestern lasen wir von Hiskia, er tat, was dem Herrn wohlgefiel. Und deshalb ruhte Gottes Wohlgefallen auf ihm.
Amen.
Und was er unternahm, das gelang. Er hatte aufzuräumen. Er fürchtete sich nicht, was ihm widerfahren könnte, denn Gott war mit ihm. Das Volk wird aufgebracht gewesen sein, als die Mahlsteine umgeworfen, die Götzenbäume gefällt wurden und alles, was nicht ihnen gehörte, beseitigt wurde. Aber er hatte keine Furcht. Denn er handelte im Auftrage Gottes. Und die Stunde ist nahe, in der auch wir im Auftrage Gottes handeln müssen. Und die Axt wird den Bäumen nicht an den Gipfel gelegt, sondern an die Wurzel. Das Übel wird bei der Wurzel gepackt werden. Und die göttliche Wahrheit wird noch einmal auf den Leuchter gestellt werden.
Amen.
Die Maske muss fallen, die Täuschung muss ans Licht. Und wir haben gelesen, was ans Licht kommt, das wird vom Licht getroffen. Und dann wird es offenbar so, dass alle Menschen es sehen können. Wir wollen keinem auch nur das Geringste an Leid zufügen. Aber eins möchten wir erreichen, dass alle, die wirklich selig werden wollen, den Weg dazu gewiesen bekommen, ohne Wenn und Aber.
Amen.
Und von allen Umwegen zurückgebracht werden, durch die enge Pforte eingehen und den schmalen Weg finden, der zum Leben führt. Alles andere geht doch am Ziel vorbei. Und dann diese Ermahnung, berauscht euch nicht an Wein, was zur Liederlichkeit führt, sondern werdet voll Geistes. Auch das ist unser inniges Gebet, unser Wunsch, dass wir voll Geistes werden. Denn höret, was danach folgt, wenn wir voll Geistes sind. So dass ihr zueinander mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Wer möchte das mal so buchstäblich erleben, dass es göttliche Realität wird, dass wir voll des Geistes sind, nicht mehr barsch miteinander reden und meinen, dem sag ich jetzt mal, was ich gehört, sondern dass Gott uns segnen und gebrauchen könnte wie nie zuvor. Ich stelle mir ganz einfach vor, ich glaube, dass es geschehen wird, dass die Gemeinde am Ende so sein wird, wie sie am Anfang war. Dass Gott eine Botschaft der Wiedererstattung aus Gnaden geschenkt hat und dass die Wiedererstattung, weil es eine Verheißung ist, göttliche Realität werden muss. Anders kann es nicht sein. So hat Gott es sich vorgenommen und so wird er es auch ausführen. Zurückkommend auf das Ereignis von gestern Abend. Ich hätte gewünscht, und es war in meinem Herzen, wenn Menschen nicht mehr gerufen werden müssten, sondern auf Weisung des Geistes erkennen, wann ihre Stunde geschlagen und der Augenblick gekommen ist, wo der Glaube den Stand erreicht hat, in dem Gott sich ihnen offenbaren kann.
Amen.
Wenn es noch so weit ist, dass der Verkündiger bitten und betteln muss, dann hat Gott noch nicht bewirken können, was er tun möchte. Wenn aber spontan der eine und der andere unter der Verkündigung des Wortes vom Herrn ergriffen wird, ob es um Rettung oder um Heilung, um Befreiung geht, dass es wirklich im Namen des Herrn durch die Kraft Gottes geschehe, ohne dass noch nachgeholfen werden muss. Ich habe Apostelgeschichte Kapitel 9 gelesen und es gibt in der Tat Führungen Gottes, auch solche, sei es bei einer Bekehrung oder bei anderen Segnungen, dass der Herr eine Weisung gibt, dass Brüder die Hände auflegen, damit anderen geholfen werde. In Apostelgeschichte Kapitel 9 von Vers 1 bis 9 ist ja die Bekehrungsgeschichte des Paulus oder Saulus niedergeschrieben worden und ich möchte von Vers 10 lesen. Da wohnte in Damaskus ein Jünger namens Ananias. Zu dem sprach der Herr in einem Gesicht: Ananias. Jener antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr fuhr fort: Stehe auf und begib dich in die sogenannte gerade Straße. Ist ja schon gut. Der krumme Weg hörte auf. Jetzt begann die gerade Straße. Begib dich in die sogenannte gerade Straße. Schön, dass diese Straße diese Bezeichnung führte. Gott bahnt uns einen geraden Weg.
Amen.
Bei einer rechten Bekehrung zum Herrn hören die krummen Wege auf. Da begeben wir uns und Gott mit uns auf die Straße, welche gerade heißt und ist. Erkundige dich dort im Hause des Judas nach einem Manne namens Saulus aus Tarsus. Denn siehe, er betet. Denn siehe, er betet. Und da, wo gebetet wird, da antwortet Gott. Da kann Gott anderen Weisungen geben, um denen, die Hilfe benötigen, diese zuteil werden zu lassen. Denn siehe, er betet. Lasst uns so beten, dass Gott antworten kann, dass er andere gebrauchen kann, uns ihnen zum Segen zu setzen. In Vers 12. Und hat in einem Gesicht gesehen, wie ein Mann namens Ananias bei ihm eintrat, und ihm die Hände auflegte, damit er sein Augenlicht wiederbekomme. Merkt ihr, der Herr hat an beiden Enden zur gleichen Zeit gewirkt. Bei dem, der zur Bekehrung kam, und bei dem, den Gott dazu gebrauchen wollte, dass dieser Mann eine echte Bekehrung erlebt, durchdringend und tatsächlich als ein Mensch Gottes von dannen gehen konnte. Der Herr war dem Saulus ja in dem Licht erschienen, hat zu ihm gesprochen. Das genügte nicht. Hier kam ein Mann, legte die Hände auf, und es heißt, damit er sein Augenlicht wiederbekomme. Ananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen Seiten über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen zu Jerusalem zugefügt hat. Merkt ihr, in diesem Gesicht hat der Herr gesprochen und Ananias hat auch gesprochen. Es war ein Gespräch mit dem Herrn. Es waren nicht nur Bilder. Es war ein Gespräch. Der Herr sprach zu Ananias. Ananias sprach zum Herrn. Und es geht noch weiter. Der Einwand, der wurde dann ja begradigt. Und er sagt weiter: Und auch hier hat er von den hohen Priestern Vollmacht, alle in Fesseln zu legen, die deinen Namen anrufen. Aber der Herr gab ihm zur Antwort: Gehe hin. Der Herr gab ihm zur Antwort: Gehe hin, denn dieser Mann ist für mich ein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Heidenvölker und Könige und vor die Kinder Israel tragen. Und so weiter. Welch ein wunderbares Erlebnis. Ich möchte in diesem Zusammenhang in der Tat auch darüber meine Freude Ausdruck verleihen, dass sich der eiserne Vorhang aufgetan hat. An dieser Stelle befassen wir uns nicht mit Politik. Wir sind Gott aber von Herzen dankbar, dass sich dieser Vorhang geöffnet und dass unsere geliebten Geschwister zu uns kommen können. Gott möge sie aus dem Reichtum seiner Gnade unter uns und in diesem Lande segnen. Gott möge uns alle segnen, ganz gleich, woher wir kommen. Aber man müsste wissen, was nicht nur unter Hitler, sondern auch unter Stalin geschehen ist. Man müsste begreifen, was all die Deutschen in den Ostgebieten, die 35, 36, 3000 Kilometer weit umgesiedelt wurden, was sie gelitten haben und zig Jahre durchgemacht haben. Wir wollen sie an dieser Stätte und in diesem Lande herzlich willkommen heißen. Ich möchte einige Passagen lesen, um auf gestern Abend zurückzukommen, dem Herrn zu vertrauen. Wirklich zu vertrauen. Dazu gehört einiges, und auch das werden wir lesen. Treue gehört dazu. Ehe wir da hineingehen, möchte ich aus 1. Johannes Kapitel 1 lesen, um auch hier an dieser Stätte deutlich zu sagen, dass wir nicht weitergeben, was Menschen gesagt haben, sondern das, was von Anfang an war, was uns von Augen und Ohren Zeugen überliefert worden ist. Wir haben nicht die Dinge übernommen, die im Laufe der Jahrhunderte in der Kirchengeschichte ihren Lauf genommen haben, sondern durch die Gnade Gottes hat der Herr uns zum Originalwort zurückgeführt. Da gehören wir hin. Wir lieben Gottes Wort von ganzem Herzen. Wir glauben es und nehmen es auf. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an da war, was wir gehört und mit unseren Augen gesehen, was wir beschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Was wir gesehen, was wir gehört haben, also Augen und Ohrenzeugen sind sie gewesen. Und wir glauben ihnen. Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, dieser Jünger, der das bezeugt, weiß, dass es wahr ist.
Amen.
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 Wir wissen, dass Gottes Wort wahr ist. Und darin ist unser Glaube für immer verankert.
Amen.
Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berge schwinden. Doch wer das sucht, soll finden. Gottes Wort bleibt ewig wahr.
Amen.
Und Himmel und Erde werden vergehen. Denn so steht's geschrieben. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber Gottes Wort wird nicht vergehen.
Amen.
Und so wird Gottes Wort, das Wort des Lebens in uns aufgenommen haben, wird durch den Geist neues Leben in den Erlösten bewirkt. Das Blut, das auf Golgatha floss, hatte die Aufgabe, uns mit Gott zu versöhnen, unsere Schuld zu tilgen, unsere Sünde zu vergeben, uns zurückzubringen zu Gott. Das Wort und der Geist haben die Aufgabe, neues göttliches Leben in den Erlösten zu bewirken.
Amen.
Deshalb gehören die drei Dinge immer zusammen. Das Wort, das Blut und der Geist müssen in den Erlösten wirksam sein. Ich freue mich darüber, dass für alles, was uns berichtet wird in der Heiligen Schrift, Zeugen gewesen sind. Dass sie aufrichtig und ehrlich sagen konnten, dass sie dabei waren. Augen- und Ohrenzeugen sind sie gewesen. Ähnliches schreibt ja Petrus in 2. Petrus, dem ersten Kapitel. 2. Petrus, Kapitel 1, steht geschrieben, im Übrigen in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi. 2. Petrus 1, Vers 16, denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln nachgegangen, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus verkündigten, sondern wir sind Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen.
Amen.
Augenzeugen seiner wunderbaren Herrlichkeit gewesen. Petrus, Jakobus und Johannes waren ja gemäß Matthäus 17 auf dem Verklärungsberge, als Mose und Elia erschien und als das Gespräch stattfand, welch einen Ausgang die Sache in Jerusalem nehmen würde. Überall waren Zeugen, wenn Gott etwas Besonderes auf Erden tat. Lasst mich nun aus Hebräer, dem 2. Kapitel lesen. Hebräer Kapitel 2. Hier steht von Vers 3, Hebräer 2 von Vers 3. Wie sollten wir da entrinnen, wenn wir ein so hohes Heil unbeachtet lassen? Dieses hat ja seinen Anfang von der Verkündigung durch den Herrn genommen und ist uns dann von den Ohrenzeugen zuverlässig bestätigt worden. Die Hebräerbriefe hat offensichtlich jemand geschrieben, der kein Augen- und Ohrenzeuge war. Und die überwältigende Mehrheit der Exegeten glaubt, dass Paulus die Hebräerbriefe geschrieben hat. Und wer Kapitel 13 liest, der findet in der Tat seine Formulierung ganz klar und deutlich wieder. Hier berichtet der Mann Gottes, wer immer es gewesen ist,
ein schöner Gottesmann. Ich liebe die Hebräerbriefe sehr. Es heißt hier, wie sollten wir da entrinnen, wenn wir ein so hohes Heil unbeachtet lassen? Dieses hat ja seinen Anfang von der Verkündigung durch den Herrn genommen und ist uns dann von Ohrenzeugen zuverlässig bestätigt worden. Aber da ist kein Punkt, da ist nur ein Komma. Wobei auch Gott noch Zeugnis dafür abgelegt hat, durch Zeichen und Wunder, durch mannigfache Krafttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Ermessen.
Amen.
Diese Männer Gottes haben nicht nur sagen können, hört mal, wir haben die ganze Sache von Augen und Ohrenzeugen gesagt und mitgeteilt bekommen. Das war die menschlich mögliche Seite, dass diejenigen, die gesehen und gehört haben, den anderen, die nicht gesehen und nicht gehört haben, mitteilen und berichten konnten, was sie gesehen und was sie gehört haben. Aber das war nicht alles. Das war nicht alles. Dieser Bericht, den haben die anderen aufgenommen. Gott selbst aber hat dann durch Wunder und Zeichen, durch mannigfaltige Krafttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Ermessen die Sache bestätigt. Das, was berichtet wurde, was verkündigt wurde, hat Gott durch mannigfaltige Zeichen und Wunder bestätigt. Ihr Lieben, lasst uns auch darin Vertrauen zu unserem Herrn haben. Vertrauen, dass wir nicht nur Berichterstatter sind. Vertrauen, dass wir nicht nur bezeugen, was Gott in unserer Generation getan hat, sondern Glauben und Zuversicht, dass Gott unserem Zeugnis dazu kommt, zu Hilfe kommt und bestätigt durch mitfolgende Zeichen und Wunder, dass das, was wir sagen und verkündigen, vor Gott seine Richtigkeit hat. Amen. Damit müssen wir alle rechnen. Und wir setzen unser Vertrauen ganz und gar auf den Herrn, denn auch wir haben gesehen, zum Teil gesehen und gehört, was in unserer Generation geschah. Möge es dem Herrn wirklich gefallen, solch einen Glauben in uns zu bewirken, dass wir einfach einen normalen Gottesdienst so sehen würden, wie er uns in der Bibel hinterlassen wurde. Jedes Mal, wenn unser Herr einen Gottesdienst hielt, was geschah da? Den Sündern wurde Vergebung zuteil. Die Kranken wurden geheilt. Er heilte alle, die zu ihm kamen. Er offenbarte die Kraft Gottes an Seele, Geist und Leib bei denen, die im Glauben zu ihm gekommen sind. Wenn es dem Herrn durch die Verkündigung des Wortes gelingt, die Gemeinde auf diesen Stand zu bringen, dass wir gemeinsam bitten und beten, Herr, wir möchten einen Gottesdienst, wie er in der Heiligen Schrift stattgefunden hat und in der Urgemeinde berichtet worden ist, oder aus der Urgemeinde berichtet wurde, was da geschah. Dass wir nicht mehr zufrieden sind mit der Art der Gottesdienste, die wir jetzt haben, die gut sind zur Belehrung, zur Auferbauung, aber der Übergang zur göttlichen Bestätigung, zur Offenbarung der Kraft Gottes muss einfach kommen. Wir müssen diese Schallmauer überwinden und glauben und vertrauen, damit der Arm Gottes bewegt werde und der Herr. Das, was wir verkündigen, in mächtiger Weise bestätigen könnte. Als unser geliebter Bruder aus der Sowjetunion hier das Zeugnis gab, wie die Weisung gegeben wurde, dass er kommen würde und ihm die Hände aufgelegt werden würden. Ich hätte gewünscht, dass Inspiration den einen und den anderen ergriffen und erfasst hätte. Alles ist möglich in solchen Momenten, wo Gott direkt zu wirken beginnt. Lasst uns wachsam sein, dass wir solche Augenblicke nicht verpassen. Wenn einer kommt, können auch 10 kommen. Und wenn 10 kommen, können auch 100 kommen. Und der Herr wird alle heilen. Als damals 10 Aussätzige kamen, hat er 10 geheilt. Aber nicht alle Geheilten kamen wieder zurück, um ihm zu danken. Aber alle wurden geheilt. Gott ist treu. Er kann sich nicht verleugnen. Lasst uns in den Versammlungen wirklich wachsam sein und der Leitung des Heiligen Geistes folgen. Dann achtet ihr nicht mehr auf die Umgebung. Ihr denkt nicht mehr, was wird jetzt jemand sagen? Es muss dahin kommen, wo wir so vor dem Angesicht Gottes versammelt sind, dass jeder Einzelne seine Weisung vom Herrn bekommt. Schaut, wie schön es war. Der Bruder wurde gedrungen. Er nahm sich die Freiheit. Er kam nach vorne. Hier soll göttliche Ordnung herrschen. Und das war ganz in der Ordnung. Ganz und gar. Noch besser wäre es gewesen, wie schon gesagt, wenn viele gekommen wären. Lasst mich auf gestern Abend oder das Thema zurückkommen und noch einige Bibelstellen lesen, um uns zu zeigen, dass Gott denen Treue bewahrt hat, die treu zu ihm standen. Es gibt eine Bibelstelle, die sagt, wenn ihr euch zu mir haltet, werde ich mich zu euch halten. Wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich uns. Es ist einfach eine Vereinigung mit unserem Herrn, ein Gleichschritt, in dem wir gehen dürfen aus Gnaden. 2 Stellen aus dem Propheten Daniel haben mich sehr bewegt. Daniel, Kapitel 3, Vers 28. Daniel, Kapitel 3, Vers 28. Da rief Nebukadnezar aus, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, dass er seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die im Vertrauen auf ihn das Gebot des Königs übertreten und ihr Leben preisgegeben hatten. Habt ihr mitgelesen? Haben wir es in uns aufgenommen? Ein ungläubiger Herrscher hat dieses ausgesprochen, und zwar von Männern, die dem Herrn, ihrem Gott, treu geblieben sind. In der Stunde der Prüfung haben sie ihr Leben preisgegeben, aber ihr Glaubensleben, ihre Seele nicht. Ihr irdisches Leben, den Leib, haben sie in den Tod gegeben, aber nicht die Seele. Sie haben die Seele am Leben erhalten, indem sie Gott vertrauten. Ich lese es noch einmal. Da rief Nebukadnezar aus, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die im Vertrauen auf ihn das Gebot des Königs übertreten und ihr Leben preisgegeben hatten, um keinen anderen Gott zu verehren und anbeten zu müssen als ihren Gott. Amen. Die Feinde des Volkes Gottes, die haben ja Anklage erhoben und sind zu dem König gekommen und gesagt, o König, du mögest ewig leben, aber bitteschön, da sind Leute, die in dein Reich nicht hineinpassen, die da zu einem Gott beten, der uns und dir fremd ist.
Es gibt heute noch Menschen auf Erden, die in kein Land und kein Reich der Erde passen, die nur in das Reich Gottes hineinpassen, weil sie in das Reich Gottes hineingehören. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind in der Welt, aber nicht von dieser Welt, wie auch unser Herr nicht von dieser Welt war. Derselbe Nebukadnezar, der den Befehl gegeben hat, werft sie in den Feuerofen und heizt ihn 7-mal stärker an als sonst, in der Hoffnung, dass wirklich nichts mehr übrig bleibt. Und siehe da, wie er selber hier bekennt, der gleiche Mann, derselbe Nebukadnezar, der beginnt plötzlich, den Gott des Himmels zu preisen, weil er die Treue Gottes in der Stunde der Prüfung miterlebt hat. Er hat mitgesehen, miterlebt, dass Gott seine Treue denen bewahrt, die es bis zum Schluss wagen, ihm zu vertrauen, die ihr Leben in den Tod geben, damit er es retten kann. Hat nicht unser Herr gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Diese 3 Männer haben ihr Leben in den Tod gegeben, aber sie blieben Gott treu. Sie setzten ihr Vertrauen auf den Herrn. Und das hat diesem König viel zu sagen gehabt, so dass er ausrief, gepriesen sei der Gott. Gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, dass er seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die im Vertrauen auf ihn das Gebot des Königs übertreten und ihr Leben preisgegeben haben. Amen.
Amen.
Ein herrliches Zeugnis. Und ihr wisst ja, was dem vorausging. Als Nebukadnezar gerufen wurde, um die Asche zu sehen, dann sah er nicht Asche von 3 Männern, dann sah er 4 Männer und keine Asche. Er sah 4 Männer. Und als die 3 herauskamen, der 3. ist er zurückgegangen zur Herrlichkeit, woher er kam. Als die 3 herauskamen, war nicht einmal Brandgeruch an ihrer Kleidung. Nicht einmal Brandgeruch an ihrer Kleidung. Könnt ihr das glauben? Könnt ihr das glauben? Ich glaube es für euch alle mit. Unser Gott hat dem Propheten Jesaja 43 gesagt, und wenn du durchs Wasser gehst, die Fluten werden dich nicht ersäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer wird dir nichts antun können. Unser Gott hat Macht über das Feuer. Er hat Macht über alles. Und dieser Mann rief dann eben aus, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos. Und dann hat er ja gesagt, ihn müssen verehren und so weiter. Lasst mich die 2. Stelle lesen, und zwar aus Daniel 6, 23. Daniel 6, 23. Hier geht es um den Propheten Daniel selbst, der ebenfalls treu geblieben ist in der Stunde der Prüfung. Da wurde der König hoch erfreut. Er ließ Daniel aus der Grube herausholen, und als man ihn heraufgezogen hatte, fand sich nicht die geringste Verletzung an ihm, weil er auf seinen Gott vertraut hatte.
Amen.
Es gibt genügend Zeugnisse in der Heiligen Schrift. Ja, wir könnten mit dem Schreiber der Hebräerbriefe sagen, da wir uns nun von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sehen. Es gibt wahrhaftige Zeugen, die nicht nur von Gott gesprochen und durch die Gott nicht nur geredet hat, sondern Menschen, die Gottes Kraft, Gottes Beistand, Gottes Hilfe, Gottes Segnungen auf dieser Erde erlebt haben. Ich glaube, auch unter uns sind viele, die Gott in derselben Weise erlebt haben. Sei es Rettung, Bewahrung, Heilung, Segnungen verschiedenster Art. Aber lasst uns auch in den besonderen Prüfungen treu bleiben. Wenn es wirklich aufs Ganze geht und unser Leben in den Tod gegeben werden müsste. Es ist leicht zu singen, immer treu zu Jesu, immer treu zu ihm. Vielleicht nicht immer ganz so leicht, diese Treue unter Beweis zu stellen. Auch in den Tagen der Apostel, ob Petrus, ob Paulus und Silas, ob Gefängnis, ob Schläge, es spielte alles keine Rolle. Sie waren treu. Sie haben nicht gemurrt. Sie haben gesungen und waren frohen Muts und haben später gedankt, dass sie würdig gewesen sind, das alles um des Namens Jesu willen zu ertragen. Ich lese den Vers noch einmal. Vers 23, Daniel 6. Da wurde der König hoch erfreut. Die erste Freude hatte er schon bei den drei Männern, die in den Feuerofen geworfen wurden und die dann herausgekommen sind. Ihnen hat er zugerufen, kommet heraus. Ich lese es euch doch noch. Ich lese es euch doch noch gleich. Und jetzt noch einmal Vers 23. Da wurde der König hoch erfreut. Schön. Wenn ein irdischer Herrscher um des Willen, was Gott getan hat, hoch erfreut werden kann. Möge Gott noch solche Dinge tun, die Fürsten und Könige in Staunen versetzen. Und unser Gott hat dessen Macht, denn er ist allmächtig. Es gibt eine Stelle im Propheten Jeremia oder sogar auch im Jesaja, gibt zwei gute Stellen, mehrere, die ganze Bibel ist voller guter Stellen, dass Gott Dinge tun wird, die unsere Erwartung übersteigen. O Herr, dass du den Himmel zerrissest und herabführest und Dinge tust, die unsere Erwartung übersteigen. Ich kann es euch gleich lesen, wenn ihr es möchtet. Hier steht es, ich meine im Propheten Daniel 6, 23 noch einmal. Da wurde der König hoch erfreut. Er ließ Daniel aus der Grube herausholen. Und als man ihn heraufgezogen hatte, fand sich nicht die geringste Verletzung an ihm, weil er auf seinen Gott vertraut hatte. Ich weiß nicht, was von ihm übrig geblieben wäre, wenn dieses Vertrauen in der Stunde der Prüfung nicht in seinem Herzen und in seiner Seele gewesen wäre. Vielleicht sollten wir doch noch aus Kapitel 3 von Vers 26 lesen. Kapitel 3 von Vers 26. Darauf trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief: Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus, tretet hervor. Amen. Vorher waren es noch vier. In Vers 25 sind es noch vier gewesen. Da heißt es, da antwortete er, ich sehe aber vier Männer ungefesselt im Feuer umhergehen, ohne dass eine Verletzung an ihnen zu bemerken ist. Und der vierte sieht wie ein Göttersohn aus. Aber gerufen hat er nur drei. Gerufen hat er nur drei. Der eine kam nur zu Besuch. Der gehörte nicht auf diese Erde. Die drei wurden hineingeworfen. Die drei rief er heraus. Den einen braucht er nicht zu rufen. Er ging dahin, woher er gekommen ist. Und was lesen wir hier? Ihr Diener des höchsten Gottes kommt heraus und tretet her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer. Und die Satrapen und so weiter und so weiter. Vielleicht finde ich den Vers, wo geschrieben steht, dass sie nicht... Jawohl, es ist Vers 27, Vers 27, vielleicht soll ich ihn doch noch ganz lesen. Und die Satrapen, Statthalter, Befehlshaber und Räte des Königs, die sich dort versammelt hatten, sahen jetzt, dass das Feuer jenen Männern an ihrem Leibe nichts hatte antun können. Ihr Haupthaar war nicht versengt und ihre Mäntel waren nicht beschädigt und nicht einmal ein Brandgeruch war an sie gekommen. Das ist Gottes heiliges Wort. Diese Männer, die beeinflusst wurden und dann den König beeinflusst haben, mussten mit eigenen Augen sehen, dass der allmächtige Gott denen, die ihm treu sind, ihnen die Treue hält in der Stunde der größten Prüfung. Gelobt sei der Name des Herrn. Ich möchte noch weiterlesen, und zwar aus 2. Chronik. Nur die eine Stelle noch aus dem Alten Testament und dann noch einige aus dem Neuen Testament. 2. Chronik, Kapitel 20, das altbekannte Wort. 2. Chronik 20, Vers 20, zweiter Teil. Hier steht Folgendes geschrieben: Vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr gesichert sein. Vertrauet auf seine Propheten, so werdet ihr siegen. Hier geht's um das Vertrauen. Vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr gesichert sein. Aber Gott, der Herr, tut ja nichts. Er offenbart ihn, sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten. Amos, Kapitel 3, Vers 7. Und deshalb ist es notwendig, dass wir nicht nur Gott vertrauen, sondern auch Vertrauen haben zu denen, die von Gott aus im Namen des Herrn geredet haben. Amen. Wie geschrieben steht, heilige Männer haben von Gott aus geredet, nicht von sich aus, von Gott aus geredet, getrieben durch den Heiligen Geist. Amen. Wir glauben all den Propheten Gottes. Wir glauben den Aposteln. Wir setzen unser Vertrauen auf das Wort, das Gott durch ihren Mund gesprochen, auf die Briefe, die sie uns geschrieben haben. Sicher, in diesen Briefen findet sich nicht nur manches schwer Verständliche, da sind auch manche irdischen Dinge zu finden. Da schreibt Paulus: Ich werde den Winter bei euch verbringen. Lass den Mantel, den ich da und da zurückgelassen habe, mir wieder zukommen. Auch irdische Dinge stehen in den Briefen, weil wir noch alle auf Erden sind. Aber mitten in allem, oder der Hauptgrund aller Briefe, ist doch, um uns eine volle Übersicht zu geben über das, was Gott will, was er mit uns vorhat, was gelehrt, was verkündigt werden soll und auch, was noch gemäß dem prophetischen Teil speziell und besonders in dieser letzten Zeit zu geschehen hat. Alles ist niedergeschrieben worden und wir dürfen mit Petrus ausrufen: Umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir besitzen, das wir besitzen. Es ist ein Teil von uns geworden und wir ein Teil des Wortes. Wir besitzen das Wort und es ist uns aus Gnaden zur Offenbarung geworden. Es geht ja um das Vertrauen. Vertrauet dem Herrn. Hier steht: Vertraut auf den Herrn, euren Gott. So werdet ihr gesichert sein. Die drei Männer vertrauten ihrem Gott. Daniel vertraute seinem Gott. Es wurde sichtbar, dass es so war. Es wird sichtbar werden, dass auch wir in diesen Tagen unser Vertrauen ganz allein auf Gott, den Herrn, gesetzt haben. Gestern haben wir gelesen: Setzt euer Vertrauen nicht auf Menschen, setzt euer Vertrauen nicht auf Fürsten. sondern allein auf den Herrn. Und wer ihm vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Im Gegenteil, er wird es erleben, dass Gott seine Treue erweist. Vertraut auf den Herrn, euren Gott. So werdet ihr gesichert sein. Vertrauet auf seine Propheten. So werdet ihr siegen. Welch ein herrliches Wort. Gott hat Wege und Mittel, zu seinem Volke zu sprechen. Er nimmt, wen er will und wann er will. Er redet und wirkt, und kein Mensch kann ihm einen Rat erteilen. Er selbst ist Rat, Kraft, ewig Vater, Friedefürst.
Amen.
Er sagt, wer ist mein Ratgeber gewesen? Er braucht keinen Ratgeber. Er weiß alle Dinge selber. Lasst mich noch ein wenig weiterlesen aus Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3, da bringt es Paulus in ganz besonderer Weise zum Ausdruck, dass er auch sein Vertrauen auf den Herrn gesetzt hat. Epheser, beziehungsweise hier geht es noch darum, dass nicht nur Propheten, sondern auch Apostel, und um die Vertrautheit des Geheimnisses geht es hier. Epheser Kapitel 3 von Vers 4. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Ein sehr wichtiges Wort. Nicht nur vertrauen, sondern vertraut gemacht werden mit dem, was Gott seinem Volke zugedacht und uns bereitet hat. Um auch dieses ganz klar zu stellen, muss gesagt werden, dass hier nicht von alttestamentlichen Propheten die Rede ist, sondern von neutestamentlichen Aposteln und Propheten. Und ich sage euch auch gleich und lese es euch vor aus dem Wort des Herrn, nämlich direkt hier aus dem Petrusbrief. Aus dem Petrusbrief hier haben wir von dem Mann Gottes selber gesagt bekommen, 1. Petrus, 1. Kapitel von Vers 10. 1. Petrus 1 von Vers 10. In Betreff dieser Errettung haben die Propheten nachgesonnen und nachgeforscht, die von der euch zugedachten Gnade geweissagt haben, indem sie ausfindig zu machen suchten, welche oder für welch eine Zeit es sei und auf welche der in ihnen wirkende Geist Christi hinwies, wenn er ihnen die für Christus bestimmten Leiden und seine darauf folgende Verherrlichung im Voraus bezeugte. Dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch diese Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel her gesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Im Alten Testament haben die Propheten geforscht. Wann mag es sein? Wann wird's geschehen? Aber dann wurde ihnen geoffenbart, dass der Dienst, den sie haben, die Verkündigung, die ihnen anvertraut wurde, nicht schon zu ihrer Zeit stattfinden würde, sondern, wie es hier geschrieben steht, dass sie nicht sich, sondern uns gedient haben und das vermittelt haben, was jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch das Evangelium in der Kraft des vom Himmel hergesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Eigentlich dürften gar keine Vorträge gehalten werden. Es muss durch den Heiligen Geist gepredigt werden, wie die Männer Gottes im Alten Testament durch Inspiration das Wort bekommen haben, so empfangen die Männer des Neuen Testaments durch dieselbe Inspiration des Heiligen Geistes die Offenbarung, bekommen die Einsicht, den Einblick und die Klarheit über das, was damals angekündigt und später die Erfüllung gefunden hat. Gott braucht keine trockenen Vorträge, die mit menschlichem Wissen versehen sind. Gott will, dass wir von ihm ausgelehrt werden, durch das Wort und den Heiligen Geist, nach dem Wort der Schrift. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und von Gott gelehrt bedeutet, durch das Wort Gottes gelehrt zu sein. Dann braucht ein Bruder dem anderen nicht mehr zu sagen, lerne den Herrn erkennen, denn sie werden alle, vom Größten bis zum Kleinsten, den Herrn erkannt haben. Ich meine sagen zu können, dass auch wir zu denjenigen gehören dürfen, aus Gnaden, denen die Geheimnisse, die verborgen geblieben sind, aber in den letzten Tagen geoffenbart wurden, dass wir sie verstanden haben durch die Gnade Gottes. Ich glaube, wenn der größte Prophet in unserer Mitte wäre, dann würde er mit dem, was hier verkündigt wird, übereinstimmen. Amen. Er würde Ja und Amen sagen. Und alle Apostel täten das Gleiche. Denn wahrlich, Gott nimmt jetzt alle Dinge zusammen aus dem Alten und dem Neuen Testament, aus der gesamten Prophetie und stellt uns ein vollkommenes Bild vor Augen von allem, was jetzt zu geschehen hat. Es ist ein außergewöhnliches Vorrecht, in dieser Generation leben zu dürfen. Ein außergewöhnliches Vorrecht, gesalbte Augen bekommen zu haben, um zu sehen, was Gott zeigt, um zu hören, was Gott redet, dass Gott uns die Ohren nach jünger Weise öffnet, die da hören, was er zu sagen hat. Das Wort Jünger und Schüler ist das Gleiche. Jünger sind Schüler. Sie lernen vom Herrn und sie tun, was er sie gelehrt hat. Ihr seid meine rechten Jünger, wenn ihr tut, was ich euch geboten habe. Amen. Zwei Dinge. Wir werden gelehrt und wir tun gemäß dem, was uns gelehrt wurde. Und so werden wir Täter des Wortes. Amen. Geliebte, die Stunde hat geschlagen, in der Gott mit uns ernst machen möchte und wir mit Gott. Die Stunde hat geschlagen, indem wir Gott unser volles Vertrauen entgegenbringen. Möge kommen, was kommen will. Die meisten sorgen sich schon darum, wenn eine Verfolgung kommt, was sie dann sagen würden. Es gibt sogar ganz geliebte Geschwister, die hier die Broschüre nicht zuschicken lassen und offen gesagt haben, wir möchten nicht, dass unsere Anschrift bei euch ist, denn wenn es soweit ist, dann sind wir ja dran. Dann sind wir ja dran. Auch die gibt es. Die sagen das ganz offen. Denn wenn es soweit ist, dann sind wir dran. Und die lassen sich die Dinge mitnehmen, mitkommen, mitbringen und so weiter. Das sind die Nikodemusse, die müssen noch so zum Herrn kommen, nicht bei Nacht, sondern am Tage. Gott möchte Menschen haben, die ihm vertrauen, deren Leben ihm nichts mehr bedeutet, die das Leben Christi empfangen haben. Denn wir, die wir jetzt leben, wir leben das Leben Jesu Christi, weil er für uns gestorben ist. Meine Adresse können Sie alle haben. Als ich vom Weltrat der Kirchen aus Genf angeschrieben wurde, um der Sache Brennims willen und so weiter und so weiter, ich habe sehr freudig geantwortet. Ganz freudig geantwortet. Die können alle Bücher haben.
Der Antichrist kann das Buch über den Antichristen haben. Das spielt mir gar keine Rolle. Wenn geholzt werden soll, dann soll geholzt werden. Wenn die Stunde da ist, ist sie da. Wir tun ja nichts mit Absicht. Und wenn eine Absicht besteht, dann nur die, um den betrogenen Volksmassen zu helfen, damit ihnen die Augen geöffnet werden. Was hat der Herr dem Saulus gesagt? Ich werde dich zu den Nationen senden, damit du ihnen die Augen öffnest. Ja, wie kann ein Mensch dem anderen die Augen öffnen? Doch nicht irgendwie mit Hand oder Pinzette oder Gerät irgendeine Operation vollziehen. Wie werden die Augen geöffnet? Wann gehen uns die geistlichen Augen auf? Wenn das Wort des Herrn verkündigt wird und die göttliche Wahrheit in uns dringt und wir freigemacht werden, dann geht uns das Licht mitten in der Finsternis auf. Auch wir haben unser Vertrauen auf den Herrn gesetzt und wissen, an wen wir glauben, und wir wissen auch, was wir glauben. Nämlich keine klug ersonnenen Fabeln, nichts Ausgetüfteltes, sondern das wahre, reine, ewig bleibende Wort Gottes. Das haben wir in uns aufgenommen und das tragen wir so lange, bis es uns hinübertragen wird. Dasselbe Wort, das in der Bundeslade war und auf den Schultern der Priestern ruhte in der Bundeslade, dasselbe Wort hat Gott bestätigt und hat den Jordan geteilt, um das Volk, das die Verheißung getragen hat, in das Land der Verheißung zu bringen. Genauso ist es jetzt. Gott wacht über Israel, Gott wacht über die Gemeinde, Gott wacht über allem. Er schläft und schlummert nicht, er ist der lebendige Gott. Mögen wir ein solches Vertrauen zu ihm haben, das einfach unerschütterlich wäre. Und ich glaube, da gibt es noch eine Bibelstelle im Petrusbrief, die ebenfalls dieses Vertrauen, das wir zum Herrn haben sollten und auch haben, bestimmt haben, die möchte ich eigentlich gern noch hervorheben. Es müsste in 1. Petrus 2 stehen. Ich habe es mir nicht gerade angezeichnet, wollen gerade sehen, wo es ist. 1. Petrus, Kapitel 2, wenn ich 3 Verse lese, werden wir es sicherlich gefunden haben. Vers 6. In der Schrift heißt es ja, seht, ich lege in Zion einen auserwählten Stein. 1. Petrus 2, Vers 6. In der Schrift heißt es ja, seht, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein. Und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nimmermehr zu Schanden werden. Amen. Noch nicht alles, es kommt noch mehr. Gelobt sei der Herr, es kommt noch mehr. Euch also, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Hier geht es tatsächlich um das Vertrauen, wie wir gestern und heute beschrieben oder gelesen und behandelt haben. Es gab Menschen, die Vertrauen zu Gott hatten und Gott hatte Vertrauen zu ihnen. Und das muss am Ende der Tage auch offenbar werden. Amen. Dass wir unser Vertrauen auf Gott gesetzt haben und auch dahin kommen, dass Gott uns etwas anvertrauen kann. Dass Gott auch uns etwas anvertrauen kann. Dass uns nicht zu Kopf steigt, sondern ins Herz geht. Und wir wirklich immer noch wissen, dass es nicht das Gefäß ist, wie Paulus damals sagte, nicht als ob diese Kraft von uns käme, als ob wir sie besäßen. Nein, es ist Gottes Werk. Und dabei bleibt es bis ans Ende. Welch ein herrlicher Vers. Seht, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein. Und wer auf ihn sein Vertrauen setzt. Hiskia setzte sein Vertrauen auf den Herrn. Alle Männer Gottes setzten ihr Vertrauen auf den Herrn. Die drei Männer, Daniel, wer sie alle waren, sie setzten ihr Vertrauen auf den Herrn. Ich sage euch, der Herr ist treu. Er wird zu denen stehen, die zu ihm stehen. Und wird sich zu denen bezeugen, die ihn bezeugt haben.
Amen.
Denn Gott ist treu, er kann nicht anders. Aber wie ich vorhin versuchen wollte zu sagen, es gibt Menschen, die haben einen pessimistischen Geist. Die sehen nur schwarz. Die fürchten schon die Dinge, die in 10 oder 20 Jahren kommen könnten. Sie haben Angst, dass irgendetwas passiert. Und auch der Geist ist ein böser Geist.
Amen.
Der die Menschen plagt und quält.
Ja.
Gedanklich zugrunde richtet. Und sie leiden und merken gar nicht, dass es Dämonen sind, die diese Leiden in ihnen und an ihnen verursachen. Wenn es Menschen gibt, die doch positiv denken und handeln sollten, dann sind wir das, als gläubige Menschen. Ja, komme, was kommen will. Gott weiß doch, was kommt. Und wenn es heute kommt, trägt er heute Sorge darüber. Wenn morgen, dann morgen. Er weiß das heute und das morgen. Er weiß die Zeit, bis sie in die Ewigkeit münden. Vielleicht sollten wir auch darum bitten, dass der Herr uns diese Geister nimmt, die auf uns einwirken, die uns beeinflussen, die uns quälen, mit Gedanken verschiedenster Art zugrunde richten. Und wir landen schlussendlich in einem direkt negativen Denken und wissen nicht mehr aus und ein. Weg mit all diesen Dingen. Was haben wir damit zu schaffen? Dem Herrn wollen wir dienen. Ihm wollen wir vertrauen. Komme, was da komme. Der Herr wird mit uns sein. Wie er mit all denen war, die ihr Vertrauen auf ihn gesetzt haben. Selbst bei Heilung ist das absolut erforderlich, dass man all das negative Denken zurücklässt und zum Herrn kommt, freudig zu ihm aufschaut und sagt, Herr, du hast es ja schon getan. Es ist vollbracht. Du hast mich erlöst. Du hast mich befreit. Du hast mich geheilt. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Und dann wird's offenbar werden. Denn es ist wirklich ein vollbrachtes Werk. Der Herr hat ausgerufen, nicht ein Mensch. Er selber hat ausgerufen. Es ist vollbracht.
Amen.
Und ihr wisst, was geschah. Die Felsen zersprangen. Der Vorhang im Tempel zerriss. Sogar irdisch wahrnehmbar, dass Gott in dem Augenblick auf Erden eine heilsgeschichtliche Handlung vollzogen hat. Satan ist besiegt. Der Schlange ist der Kopf zertreten. Wir sind erlöst. Auch alle Dämonen, die uns quälen wollen mit negativen Gedanken, die müssen weichen. Wie viele möchten eine ganze Befreiung erleben? Wirklich eine Befreiung von all diesen Dingen, die uns quälen. Wir müssen fort. Die gehören nicht in unser Leben hinein. Denn es steht geschrieben, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Er hat die Macht und die Mittel, auch die Dämonen, die uns umgeben, nicht in uns sind, aber uns beeinflussen, von außen her, weil sie noch im Luftbereich herrschen, dass wir diese Dinge durch Gottes Gnade von uns weisen und sagen, weiche Satan von mir, ich bin ein Kind Gottes, erkauft durch das Blut des Lammes. Ich gehöre dem Herrn und habe mit niemand anderem etwas zu schaffen. Man muss das einmal ganz klar aussprechen und sagen, Satan, weiche von mir. Und dem Herrn im Glauben die Ehre geben. Wie viele möchten von heute an ihr Vertrauen auf den Herrn setzen? Nicht auf dich, nicht auf mich. Nicht auf einen Menschen. Nicht auf Fürsten. Sondern auf den Herrn des Himmels und der Erde. Wie in den Tagen Daniels bezeugt werden konnte. Bei den drei Männern und bei ihm selber. Dass sie ihr Vertrauen auf Gott, den Herrn, gesetzt haben. Und er hat die Treue belohnt, hat bewahrt, ist mit ihnen gewesen, wie er es verheißen hat. Er wird uns die Treue belohnen, das Vertrauen wird er krönen und wird sein Wort bestätigen und uns segnen aus dem Reichtum seiner Gnade.
Amen.
Wenn schon mal die Geister der Furcht von uns gewichen wären, denn Furcht und Vertrauen liegen ja einander gegenüber im Streit. Weg mit all der Furcht. Bruder Russ sagt eben, Furcht ist nicht in der Liebe. Und so ist es auch, das sagt Gottes Wort. Hinweg mit all dieser komischen Furcht, die sich oft der Gläubigen bemächtigen möchte. Fürchten, ja, wie wird das sein? Und manche haben Angst unter einem Tunnel durch, manche über die Brücke, manche, hinweg mit aller Furcht. Andere, wie soll's werden? Hinweg mit der Furcht. Möge die Liebe Gottes, die alle Furcht hinaustreibt, die uns zur Ruhe bringt in Gott. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes.
Amen.
Und in diese göttliche Ruhe wollen wir eingehen. Und der Teufel soll räumen. Er hat kein Anrecht am Volke Gottes. Der Herr spricht, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene. Und wir sind hier, um diesen letzten Auszug mitzuerleben, durch die Gnade Gottes. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn unseres Gottes, der uns seine Treue erwiesen hat und bis ans Ende erweisen wird.
Amen.
Auch wir wollen Vertrauen und Glauben zu ihm haben, denn wir wissen im tiefsten Inneren unserer Herzen, dass er alles wohlmachen und herrlich hinausführen wird auf den Tag seiner Wiederkunft.
Amen.
Halleluja!
Amen.
Gelobt sei sein Name. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken. Bruder Russ wird mit uns gemeinsam dem Herrn danken.
Himmlischer Vater, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen,
mein Gott,
für dein mächtiges Reden,
mein Gott,
durch deinen Heiligen Geist,
Halleluja,
und durch dein Wort in dieser Morgenstunde.
Halleluja.
Herr, in der Tat, möge alles von uns genommen sein.
Amen, jetzt.
Im Namen Jesu,
Halleluja,
Christi, Herr.
Halleluja.
Wir möchten dastehen, Herr, wie die vor uns dastanden, Herr.
Amen.
Wie die drei Männer, Herr, im Feuerofen. Wie ein Daniel, der in der Löwengrube geworfen wurde. Herr, wie alle Männer Gottes, wie ein Paulus, Herr, schenk Gnade deinem Volke in dieser letzten Zeit, denn du wirst zu deinem Volke stehen und du wirst dein Werk vollführen, Herr, wie in allen Zeiten, so auch in unseren Tagen, oh Gott, denn du hast dich noch nicht geändert, du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.
Halleluja.
Wir beten dich an und danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir kommen dürfen, Herr, so wie wir gerade sind, Herr. Herr, hilf deinem Volke, hilf uns allen, oh Herr, nimm alles von uns, Herr, und schenk uns ein Herz, dass wir dich preisen, Herr, dass wir dich Lob singen, Herr, dass wir dich anbeten, Herr, dass wir dir vertrauen, Herr, in jeden Augenblick, Herr, in jeder Stunde, Herr, dass wir das selige Wissen haben, Herr, dass du über uns wachst, Herr, nicht nur, wenn wir zusammen hier sind, sondern jeden Tag, wenn wir auch am einsamen Plätzchen sein mögen, Herr, bist du mit den Deinen, Herr. Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung sei deinem wunderbaren Namen, Herr. Du hast geredet. Und
Halleluja,
wir bitten dich inniglich, wirke du weiter, o Herr.
Amen.
Lass alles das geschehen, o Herr, was du dir vorgenommen hast. Wir möchten nicht mehr bestimmen, Herr, sondern bestimme du allein, Herr, in unsere Herzen, in unser Leben, Herr. Wir danken dir und preisen deinen herrlichen Jesus-Namen. Halleluja. Amen.
Halleluja.